Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Antonius von Padua, Lehrer des Evangeliums, das ist heute unser Thema. Am 13. Juni feiert die Kirche den Gedenktag des heiligen Antonius von Padua. Der franziskanische Heilige wird meistens mit Lilie in der Hand oder mit dem Jesuskind dargestellt. Vielen ist der heilige Antonius nur bekannt als derjenige, dem man um Hilfe bittet, verlorene Gegenstände wiederzufinden. Der Heilige hat aber viel mehr zu bieten. Er ist bereits knapp ein Jahr nach seinem Tod heilig gesprochen worden und 1946 ist er zum Kirchenlehrer ernannt worden. Auch Papst Benedikt ging in seiner Reihe über die berühmten Persönlichkeiten der Kirche in einer Generalaudienz besonders auf ihn ein. Um den großen Heiligen besser kennenzulernen, haben wir heute eine Sendung über ihn angesetzt. Unser Thema, wie gesagt, Antonius von Padua, Lehrer des Evangeliums. Und eingeladen dazu haben wir Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Sie werden uns gleich einiges über das Leben von Antonius auch berichten. Mhm. Worauf legen Sie denn heute Ihren Fokus?
Sein Wort. Also bin selbst erstaunt. Also wenn ich so an einen Heiligen gehe, denkst du ja auch so an Wunder, an Erzählungen, was wir von ihm kennen, diese Fischpredigt und das mit der Monstranz und dem Esel und dann all diese Geschichten, die man so kennt. Und die habe ich heute überhaupt nicht dabei, sondern heute lasse ich ihn ganz zu Wort kommen, beziehungsweise erst unseren Heiligen Vater und dann ihn selbst. Es gibt eine eigene Sammlung von seinen Worten, die er aufgeschrieben hat, nicht die aufgeschrieben wurden, sondern die er selber aufgeschrieben hat. Das ist ja so kostbar. Und die sind ganz bewusst von ihm aufgeschrieben, so wie soll ich sagen, wie ein Konzentrat, das man dann eben halt verkosten muss, um es zu verkündigen. Das sind also nicht Mitschriften von Predigten, sondern es ist zusammen, man könnte fast sagen, wie eine Trockenbeerenauslese, ja, getrocknetes, destilliertes, könnte man sagen, Worte von ihm uns überliefert.
Ja, dann sind wir gespannt, davon einiges kennenzulernen. Ja, können wir machen.
Gerne. Also, meine Lieben, der Antonius, das ist so interessant, sein Lebensweg und seine Zeit. Denn er ist geboren 1195. Und zwar in Portugal. In Portugal, Lissabon. Er entstammt aus einer Adelsfamilie, so sagt es uns der Heilige Vater, auch in seiner Ansprache, auf den Namen Fernando. Wenn man sich das vorstellt, so ein junger Bursche, so ein junger Fernando, so ein portugiesischer Junge mit diesem portugiesischen Temperament, ist dann aufgewachsen und ist dann mit 15 Jahren schon zu den Chorherren eingetreten, die nach der Regel des heiligen Augustinus leben. Ist dann in Lissabon, in St. Vinzenz, dann war er da im Kloster 2 Jahre und ist dann rübergegangen in das Heiligkreuzkloster nach Coimbra, zu den eben halt im Zentrum von Portugal, im Kulturzentrum von Portugal. Dann hat er eben fleißig studiert. Mit Interesse und Eifer widmete er sich dem Studium der Bibel und den Kirchenvätern. Auch das, meine Lieben, die Kirchenväter damals, also 1195, also 1200, existierte das Werk doch schon. Die ganzen alten griechischen und lateinischen Kirchenväter, Antonius, Ambrosius, war ja alles schon dabei. Die konnte Antonius ja auch schon studieren. Genau wie wir, die heute studieren, so hat er sie damals auch schon studieren können. Also nicht, der hat ja nicht auf nichts aufbauen können, sondern der hat ja auch die Fülle der Väter schon gehabt und die Fülle der Heiligen Schrift. Und er eignete sich dann eben jenes theologische Wissen an, das er dann in seiner Lehr- und Predigtätigkeit fruchtbringend anwandte. Und dann ereignete sich in Coimbra jene Episode, die eine entscheidende Wende in seinem Leben bewirkte. Hier wurden nämlich im Jahre 1220 die Reliquien der ersten 5 franziskanischen Märtyrer ausgestellt, die in Marokko den Märtyrertod erlitten hatten. Und das hat ihn gepackt. Das hat ihn gepackt. Also mich erinnert das unmittelbar direkt an Klein Therese. Langsam, nicht so schnell. Also an Therese von Avila, als sie klein war, als sie 9 war und wollte dann auch schnell nach Nordafrika, weil sie wusste, da werden Menschen um des Glaubens willen ja sogar getötet, und wenn sie eben umgebracht würde, dann würde sie Gott schauen, ihre Sehnsucht nach Gott zu schauen. So in diese Richtung, denke ich, spüre ich, können wir uns den heiligen Antonius auch vorstellen, dass er da total berührt war. Ihr Schicksal weckte in dem jungen Fernando das Verlangen, sie nachzuahmen und fortzuschreiten auf dem Weg der christlichen Vollkommenheit. Er bat daher um Entlassung bei den Augustiner Chorherren, um eben Franziskaner zu werden. Seiner Bitte wurde entsprochen, und nachdem er den Namen Antonius angenommen hatte, brach er auch nach Marokko auf. Doch die göttliche Vorsehung fügt es anders. Infolge einer Krankheit war er gezwungen, nach Italien zurückzukehren. Und er nahm dort 1221 an dem berühmten Mattenkapitel in Assisi teil, wo er dann eben auch mit dem heiligen Franziskus zusammenkam. Und dieses Mattenkapitel, das ist ein Treffen der Franziskaner. Es waren eben so viel, dass sie auf Matten schlafen mussten, dieses berühmte Pfingsttreffen im Mai 1221. Und das ist, dem heißt das heute noch Mattenkapitel, und es gibt heute sogar noch in Assisi dieses Treffen der Franziskaner, was sich dann da Mattenkapitel nennt. Und danach lebte er eine Zeit lang in völliger Abgeschiedenheit in einem Kloster bei Forlì in Norditalien. Also ganz geheimnisvoll. Geht zum Franziskus, total berührt, und geht dann in die Einsiedelei. Ganz, ganz alleine. Ganz alleine. Heilige Vater sagt nämlich in seiner Einleitung, Antonius hat mit seinen ausgeprägten intellektuellen Gaben, seiner Ausgeglichenheit, seinem apostolischen Eifer und vor allem mit seiner mystischen Leidenschaft maßgebend zur Entwicklung der franziskanischen Spiritualität beigetragen. Und dieses mystische Leidenschaft, ich glaube, dieses Jahr, wo er dann eben nicht nur die 30-tägigen Exerzitien gemacht hat in Schweigen und Stille und Gebet, sondern wenn er dann ein Jahr eben in dieser Stille war, in diesem Schweigen, dass er da eben noch tiefer hineingezogen wurde in diese totale Liebe Gottes. Denn anschließend wurde er zu einer Sendung berufen vom Herrn. Ganz durch Zufall wurde er eingeladen, bei einer Priesterweihe zu predigen. Er bewies hierbei, mit einem solchen Wissen und einer solchen Redekunst begabt zu sein, dass die Oberen ihn zum Predigtdienst bestimmten. Somit begann er in Italien und Frankreich eine so intensive und wirksame apostolische Tätigkeit, dass er viele Menschen, die sich von der Kirche getrennt hatten, dazu anregte, auf den rechten Weg zurückzukehren. Antonius gehörte auch zu den ersten Theologielehrern der Minderbrüder, wenn er nicht sogar als der Erste bezeichnet werden kann. Er begann seine Lehrtätigkeit in Bologna mit dem Segen des heiligen Franziskus, und der Antonius in Anerkennung seiner Tugend einen kurzen Brief sandte, den er mit den Worten begann: Es freut mich, dass du die Brüder Theologie lehrst. Antonius legte die Grundlagen der franziskanischen Theologie, die von anderen berühmten Denkern gepflegt wurde, und dann mit dem heiligen Bonaventura und dem seligen Duns Cotus ihren Höhepunkt erreichen sollte. Nachdem er Provinzoberer der Minderbrüder Norditaliens geworden war, setzte er den Verkündigungs- und Predigtdienst abwechselnd mit den Leitungsaufgaben fort. Nach Beendigung des Provinzialamtes zog er sich in die Nähe von Padua zurück, wohin er sich schon mehrmals zurückgezogen hatte. Kaum ein Jahr später starb er vor den Toren der Stadt am 13. Juni 1231, also am heutigen Tag. Mit nur 36 Jahren, meine Lieben, 36 Jahre, dieser junge Bursche. Padua, das ihn im Leben mit Liebe und Verehrung aufgenommen hatte, zollte ihm für immer Ehre und Verehrung. Derselbe Papst Gregor IX., der ihn, nachdem er ihn predigen gehört hatte, als Arche des Testaments bezeichnete, sprach ihn auch infolge der auf seine Fürsprache hin eingetretenen Wunder im Jahre 1232, nur ein Jahr nach seinem Tod, heilig. Was muss das für eine Persönlichkeit gewesen sein? In seinem letzten Lebensabschnitt schrieb Antonius zwei Zyklen von Predigten nieder, die die Titel Sonntagspredigten bzw. Predigten über die Heiligen tragen und für die Prediger und Lehrer der theologischen Studien des Franziskanerordens bestimmt sind. In diesen Predigten kommentiert er die von der Liturgie vorgelegten Texte der Heiligen Schrift, wobei er sich der patristisch-mittelalterlichen Auslegungsmethode der vier Schriftsinne bedient. Das ist auch interessant. Des Wörtlichen oder Geschichtlichen, erstens. Zweitens, des Allegorischen oder Christologischen. Drittens, des Tropologischen oder Moralischen. Und viertens, des Anagogischen Sinnes, der auf das ewige Leben ausrichtet. Heute hat man von Neuem erkannt, dass diese Schriftsinne verschiedene Dimensionen des einen Sinnes der Heiligen Schrift sind und dass es richtig ist, bei der Auslegung der Heiligen Schrift nach den vier Dimensionen seines Wortes zu suchen. Die Predigten des heiligen Antonius sind theologisch-homiletische Texte, die die lebendige Predigt anklingen lassen, in der Antonius einen regelrechten Weg christlichen Lebens vorschlägt. Der Reichtum der in den Predigten enthaltenen geistlichen Lehren ist so groß, dass der ehrwürdige Papst Pius XII. Im Jahre 1946 Antonius zum Kirchenlehrer erklärte und ihm den Titel Doctor Evangelicus verlieh, da aus diesen Schriften die Frische und Schönheit des Evangeliums zutage tritt. Noch heute können wir sie mit großem geistlichen Gewinn lesen. Und jetzt bringt der Heilige Vater eben ein Zitat bzw. zwei Punkte, die ihm sehr wichtig sind. Das erste dann über das Gebet. Dann heißt es da, in diesen Predigten spricht der heilige Antonius vom Gebet als einer Liebesbeziehung, die den Menschen dazu bringt, vertraut mit dem Herrn zu reden und die auf diese Weise eine unaussprechliche Freude hervorbringt, welche die im Gebet verharrende Seele voller Milde umfängt. Ja, allein dieser Satz, einfach total wohltuend. Antonius ruft uns in Erinnerung, dass das Gebet einer Atmosphäre der Stille bedarf, mit der nicht nur der Abstand vom äußerlichen Lärm gemeint ist, sondern eine innere Erfahrung, die darauf abzielt, die von den Sorgen der Seele hervorgerufenen Zerstreuungen zu überwinden, indem sie in der Seele Stille schafft. Nach der Lehre dieses berühmten franziskanischen Kirchenlehrers ist das Gebet in vier unverzichtbare Haltungen gegliedert, die im Latein des Antonius als Obsecratio, Oratio, Postulatio und Gratiarum Actio bestimmt werden. Wir können sie so übersetzen: Sein Herz vertrauensvoll Gott öffnen. Der erste Schritt des Gebetes besteht also darin, dass man nicht einfach ein Wort aufnimmt, sondern sein Herz auf die Gegenwart Gottes hin öffnet. Sodann soll man liebevoll mit ihm ins Gespräch treten und ihn dabei als unter uns gegenwärtig erkennen. Des Weiteren sollen wir ihm, was ganz selbstverständlich ist, unsere Nöte vorbringen. Und schließlich sollen wir ihn loben und ihm danken. In dieser Lehre des heiligen Antonius über das Gebet erkennen wir eines der spezifischen Merkmale der franziskanischen Theologie, deren Initiator er gewesen ist, nämlich die der göttlichen Liebe zugewiesene Rolle, die in die Sphäre der Gefühle, des Wissens, des Herzens eintritt und auch die Quelle ist, der eine geistliche Erkenntnis entspringt, die jede Erkenntnis übersteigt. Denn wir gelangen durch die Liebe zur Erkenntnis. Ganz, ganz wichtig, meine Lieben, dass wir nämlich nicht nur das Lernen um des Lernens willen tun, sondern immer aufgrund der Liebe. Könnte von Franz von Sales sein, der 1622 gestorben ist, also 400 Jahre später. 400 Jahre später. Antonius schreibt weiter: Die Liebe ist die Seele des Glaubens. Sie macht ihn lebendig. Ohne die Liebe stirbt der Glaube. Nur eine Seele, die betet, weiter so eben der Heilige Vater, nur eine Seele, die betet, kann im geistlichen Leben Fortschritte machen. Mein Lieben, das finde ich auch so schön, gerade die Punkte, die der Heilige Vater eben da in seiner Audienz eben rausgenommen hat und rausnimmt und zeigt damit eben, was ihm wichtig ist für uns in unserer Zeit, finde ich auch so einfach wunderschön. Nur eine Seele, die betet, kann im geistlichen Leben Fortschritte machen. Das ist der bevorzugte Gegenstand der Verkündigung des heiligen Antonius. Er kennt die Mängel der menschlichen Natur gut, unsere Neigung, in die Sünde zu verfallen, weshalb er ständig dazu ermahnt, die Neigung zu Habsucht, Stolz, Unreinheit zu bekämpfen und dagegen die Tugend der Armut und der Hochherzigkeit, der Demut und des Gehorsams, der Keuschheit und Reinheit zu üben. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wuchs im Zusammenhang mit der Neuerstehung der Städte und dem Aufblühen des Handels die Zahl der Menschen, die gefühllos gegenüber den Bedürfnissen der Armen waren. Aus diesem Grund forderte Antonius die Gläubigen mehrmals dazu auf, an den wahren Reichtum zu denken, den Reichtum des Herzens, der dadurch, dass er gut und barmherzig macht, Schätze für das Himmelreich ansammeln lässt. O ihr Reichen, so mahnt er, macht euch die Armen zu Freunden, nehmt sie in euren Häusern auf. Sie, die Armen, werden es dann sein, die euch in den ewigen Wohnstätten aufnehmen werden, wo die Schönheit des Friedens herrscht, das Vertrauen der Sicherheit und die üppige Ruhe der ewigen Sattheit. Liebe Freunde, weiter jetzt der Heilige Vater, ist es etwa nicht eine sehr wichtige Lehre auch heute, wo die Finanzkrise und die schwerwiegenden wirtschaftlichen Ungleichgewichte nicht wenige Menschen verarmen lassen und Notsituationen schaffen? In meiner Enzyklika Caritas in Veritate rufe ich in Erinnerung, die Wirtschaft braucht für ihr konkretes Funktionieren die Ethik, nicht irgendeine Ethik, sondern eine menschenfreundliche Ethik. Antonius stellt in der Schule des Denkens des Franziskus immer Christus in den Mittelpunkt des Lebens und Denkens, des Handelns und der Predigt. Das ist ein weiterer typischer Zug der franziskanischen Theologie, der Christozentrismus. Gern betrachtet diese die Geheimnisse der Menschheit Jesu, des Herrn, besonders das Geheimnis der Geburt des Herrn, jenes Gottes, der Kind geworden ist und sich in unsere Hände begeben hat. Es ist ein Geheimnis, das Gefühle der Liebe und Dankbarkeit gegenüber der göttlichen Güte weckt. Die Geburt des Herrn, jener zentrale Aspekt der Liebe Christi zu den Menschen, aber auch der Blick auf den Gekreuzigten, inspiriert Antonius zu Gedanken der Dankbarkeit gegenüber Gott und der Hochschätzung der Würde der menschlichen Person, sodass alle, Gläubige und Nichtgläubige, im Gekreuzigten und in seinem Bilde einen Sinn finden können, der das Leben bereichert. Heiliger Antonius schreibt: Christus, der dein Leben ist, hängt hier vor dir, damit du auf das Kreuz wie in einen Spiegel schaust. Dort wirst du erkennen können, wie tödlich deine Wunden waren, die keine Arznei heilen kann, außer jene des Blutes des Gottessohnes. Wenn du gut hinschaust, wirst du dir bewusst werden können, wie groß deine Menschenwürde und dein Wert ist. An keinem anderen Ort kann sich der Mensch dessen besser bewusst werden, wie viel er wert ist, als wenn er sich im Spiegel des Kreuzes betrachtet. Mein Lieben, ist das nicht schön? Das ist, was ich mir so sehne, dass jeder von Ihnen wirklich überzeugt ist, wie kostbar jeder von Ihnen ist. Jeder von Ihnen überzeugt ist, dass er unendlich geliebt ist, nicht in irgendeiner fernen Zukunft, sondern heute, hier und jetzt, im Jetzt. Weiter der Heilige Vater: Durch die Betrachtung dieser Worte können wir besser die Bedeutung des Bildes des Gekreuzigten für unsere Kultur und für unseren Humanismus verstehen, der aus dem christlichen Glauben hervorgegangen ist. Gerade durch den Blick auf den Gekreuzigten sehen wir, wie der heilige Antonius sagt, wie groß die Würde und der Wert des Menschen ist. Nirgendwo sonst kann man erkennen, welchen Wert der Mensch hat. Da Gott uns eine so große Bedeutung beimisst und uns als so wichtig ansieht, dass wir für ihn seines Leidens würdig sind. So erscheint die ganze menschliche Würde im Spiegel des Gekreuzigten. Und der auf ihn gerichtete Blick ist stets Quelle für die Anerkennung der Menschenwürde. Liebe Freunde, und so schließt er ab, möge der von den Gläubigen so sehr verehrte Antonius von Padua für die ganze Kirche und vor allem für all jene Fürsprache halten, die sich der Verkündigung widmen. Bitten wir den Herrn, er möge uns helfen, etwas von dieser Kunst des heiligen Antonius zu lernen. Die in der Verkündigung Tätigen mögen sich von seinem Vorbild inspirieren lassen und dafür Sorge tragen, die feste und gesunde Lehre, eine aufrichtige und leidenschaftliche Frömmigkeit und die Einprägsamkeit in der Kommunikation miteinander zu verbinden. Im derzeitigen Priesterjahr beten wir darum, dass die Priester und Diakone diesen Dienst der Verkündigung und der Aktualisierung des Wortes Gottes für die Gläubigen verrichten, vor allem durch die Predigten in den Sonntagsgottesdiensten. Sie sollen eine wirksame Darbietung der ewigen Schönheit Christi sein, genauso wie es Antonius empfahl, Zitat, »Wenn du Jesus predigst, löst er die harten Herzen. Wenn du ihn anrufst, versüßt er die bitteren Versuchungen. Wenn du an ihn denkst, erleuchtet er dir das Herz. Wenn du ihn liest, sättigt er dir den Geist.« Soweit der Heilige Vater, meine Lieben, in seiner Audienz, nämlich vom Mittwoch, den 10. Februar 2010. Und ich möchte Ihnen nun im zweiten Teil wirklich einfach Originale vom heiligen Antonius ins Herz legen. Und zwar nur praktisch, so wie der Heilige Vater sagt, diese Christozentrik, diesen Blick auf Christus. Ja, es gibt noch eine ganze Menge, weil er eben halt wirklich zu den eine ganze Menge Ansprachen aufgeschrieben hat. Aber ich möchte eben mich beschränken nur auf diesen Zusammenhang mit Christus. Und das sind Sachen, Vergleiche, wirklich was zum Staunen. Da sagt er, Jesus, die Stärke und Schönheit der Engel. Die Stärke und Schönheit der Engel. Dann denkt man sich am Anfang, was hat denn das mit den Engeln zu tun? Was hat denn, Jesus ist doch nach den Engeln. Wie nach den Engeln? Ja, eben nicht. Wenn wir dann nämlich mal schauen, was das bedeutet. Er schreibt, Jesus Christus ist die Stärke des Firmamentes. Jesus Sirach 43,1. Die Stärke der erhabenen Engel, die er im Guten gefestigt hat, während der abtrünnige Engel samt seinem Anhang stürzte. Als die sündigen Engel in den Abgrund versanken, blieben die Guten dem höchsten Gute treu und wurden wie Erz fest gegründet. Das harte Erz soll den gesicherten und dauernden Zustand der standhaften Engel zum Ausdruck bringen. Jesus Christus, die Stärke der erhabenen Engel ist auch ihre Schönheit. Alle, die er durch seine göttliche Macht gefestigt hat, erfüllt er auch mit der Schönheit seiner Menschheit. Er ist auch die Herrlichkeit des Himmels, aller seligen Geister Herrlichkeit im Himmel. Und diese Herrlichkeit besteht in der Glorienschau, da sie von Angesicht zu Angesicht die Glorie des Vaters schauen, erstrahlen sie selbst in Herrlichkeit. Meine Lieben, was muss der gebetet haben, dass er auf die Gedanken kommt? Dass er wirklich sich anschaut, denn es ist ja so, wie wir es im Kolosserbrief kennen. Ja, durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung, also auch dann die heiligen Engel. Und dass die heiligen Engel von Jesus Christus die Stärke haben und sogar die Schönheit, wenn man sich das überlegt. Genau wie wir Menschen Abbild Gottes sind, eben halt auch die heiligen Engel und sogar erfüllt werden in ihrer Stärke und in ihrer Schönheit. Ja, diese Gedanken können Sie alle nachlesen in seinem Band, in seinen Schriften. Ich möchte noch weitergehen. Und zwar dann bringt er das einen Kommentar zum Gleichnis mit der Drachme. Ne? Die Frau, die 10 Drachmen besitzt. Lukas 15, 8. Ist unglaublich, was er dazu schreibt. Er sagt, welche Frau, also das ist die alte Übersetzung, ich mache das in der heutigen Übersetzung, welche Frau die 10 Drachmen besitzt und eine davon verliert, zündet nicht ein Licht an, kehrt nicht das Haus aus, bis sie die Drachme findet. Na, kennen Sie auch. Die 9 Drachmen, und jetzt kommt das Erstaunliche, die 9 Drachmen sind die 9 Chöre der Engel. Die 10. aber ist Adam samt seiner Nachkommenschaft, die verloren ging, als er aus dem Paradies vertrieben wurde. Wer kommt auf die Idee? Antonius eben. Ja, der vergleicht das mit der Frau. Wir denken, wir schauen ja immer auf dieses Suchen, auf dieses Engagement der Frau. Aber er schaut auf die Drachmen. Die 9 Drachmen, eben halt, die er hat, sind die heiligen Engel. Und die 10. ist Adam und seine Nachkommenschaft. Dann sagt er weiter, die Frau zündet jedoch ein Licht an. Des Vaters Weisheit senkte das Licht der Gottheit in das zerbrechliche Gefäß unserer Menschennatur. Unglaublich, nicht wahr? Das zu einer Drachme. Dann sagt er an einer Stelle, spricht er von einer dreifachen Vermählung. Also der hat ein Reichtum an Bildern und an Zahlensymbolik. Die dreifache Vermählung, er sagt. Eine dreifache Vermählung gibt es. Eine Vermählung in der Vereinigung, eine Vermählung in der Rechtfertigung und eine Vermählung in der Verherrlichung. Die eine wird gefeiert im Tempel der allerseligsten Jungfrau, die andere im Tempel der gläubigen Seele und die letzte im Tempel der himmlischen Herrlichkeit. Zwischen uns und Gott war eine große Kluft, um sie zu überbrücken. Und uns den Frieden wiederzugeben, wusste sich Gottes Sohn aus unserem Geschlechte eine Braut, musste sich Gottes Sohn aus unserem Geschlechte eine Braut wählen, damit diese Hochzeit gefeiert würde, erschienen Boten und Vermittler, legten Fürsprache ein und brachten sie schließlich zustande. Da gab der Vater seine Einwilligung, sandte seinen Sohn, der im Brautgemach der allerseligsten Jungfrau sich mit unserer Natur vermählte. So hielt der Vater seinem Sohne Hochzeit, Matthäus 22, 2. Die erste Vermählung, die zweite. Die zweite Vermählung wird gefeiert, wenn die Gnade des Heiligen Geistes auf eine Seele herabkommt und sie sich bekehrt. Die dritte Vermählung wird am Tage des Gerichtes gefeiert, wenn Jesus Christus als Bräutigam kommt und es heißt, siehe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen, Matthäus 25, 6. Dann nimmt er die heilige Kirche als Braut zu sich. Von ihr sagt Johannes der geheimen Offenbarung 21, 9, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Gattin des Lammes. Und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam, im Glanze der Herrlichkeit Gottes. Die Kirche der Gläubigen kommt aus dem Himmel von Gott herab, denn durch Gottes Gnade ist ihr Wandel im Himmel, Philipper 3, 20. Jetzt lebt sie zwar dort nur im Glauben und in der Hoffnung, bald aber wird sie dort mit ihrem Bräutigam Hochzeit halten. Selig, die zur Hochzeit des Lammes eingeladen sind. Offenbarung 19,9. Von dieser dreifachen Vermählung sagt Hosea 2,19, ich will dich mir verloben auf ewig. Die Vermählung in der Verherrlichung, von der bei Jesaja 51,11 geschrieben steht, auf ihrem Haupte strahlt ewige Freude, ihr Anteil ist Freude und Wonne. Ich will dich mir verloben nach Recht und Gebühr, in Güte und Liebe. Die Vermählung in der Rechtfertigung, durch die rechte Beichte nämlich, in der sich die Seele vor dem Beichtvater anklagt und richtet, und in der gebührenden Genugtuung, durch die sie an sich selbst Gerechtigkeit übt, verlobt sich der Herr in Güte, da er ihr die Sünden nachlässt, und in Liebe, da er ihr seine Gnade eingießt und sie bis zum Ende bewahrt. Ich will im Glauben dich mir verloben. Die Vermählung in der Vereinigung durch den Glauben der allerseligsten Jungfrau, die den Worten des Engels geglaubt hat, hat er sich unserer Natur vermählt. Meine Lieben, wenn ich da noch einen Kommentar zu geben darf, nämlich hier das Vorletzte, was wir gehört haben, die Vermählung in der Rechtfertigung, durch die rechte Beichte nämlich, in der sich die Seele vor dem Beichtvater anklagt und richtet und in der gebührenden Genugtuung, durch die sie an sich selbst Gerechtigkeit übt, verlobt sich der Herr in Güte. Ja, das passt ja genau zum heutigen Tagesevangelium, nämlich dieses: Wenn ich um Verzeihung bitte, mit welcher Haltung ich zum Herrn gehe, dass ich eben wirklich mit dieser Hingabe der Braut zu ihm gehe, diese Vermählung, diese Vereinigung. Du hast die Berufung zur Braut Gottes. Dass wir uns dann nicht immer selber bremsen und meinen, wir sind doch nichts. Doch, der Herr hat dich berufen, wirklich zu seiner Braut. Und selbst wenn ich gesündigt habe, bei aller Wirklichkeit und bei aller Grausamkeit von Sünde, dass ich trotzdem seine Braut bleibe. Und wenn ich sage, Herr, erbarme dich meiner, verzeih mir, dann ist diese Begegnung wie die Begegnung zweier Verliebter, nämlich die Vermählung, die Vereinigung, wie bei der Eucharistie. Wie heißt es dann in den Schriften, ja, dass das Geheimnis der Eucharistie das Geheimnis von Braut und Bräutigam ist. Und so ist es auch bei der Umkehr und Reue und bei der Beichte. Ganz kostbare Gedanken, eben hier wieder gefunden beim heiligen Antonius. Dann gibt es wieder ein Zahlenspiel, nämlich die dreifache Geburt. Und dann geht er nämlich an die Zahl der Weihnachtsmessen. Das heißt da, an Weihnachten werden drei Messen gefeiert. Die Mitternachtsmesse, in der wir singen Psalm 2. Der Herr sprach zu mir, feiert die geheimnisvolle Geburt aus der Gottheit, die niemand ergründen kann. Das ist diese ewige Geburt, dieses aus dem Vater geboren vor aller Zeit, gezeugt, nicht geschaffen. Dann die Messe zu Tagesanbruch feiert die Geburt aus der Mutter am heutigen Tag, eben halt das Weihnachtsgeheimnis. Die dritte Messe feiert die Geburt aus dem Vater und der Mutter zugleich. Darum singt die Kirche im Eingangslied Jesaja 9,6: Ein Kind ist uns geboren. Dies bezieht sich auf die Geburt aus der Mutter. Und liest das Evangelium Johannes 1,1: Im Anfang war das Wort. Dies bezieht sich auf die Geburt aus dem Vater. Die erste Messe feiern wir in der Nacht, weil jene Geburt aus dem Vater selbst uns, die wir an sie glauben, geheimnisvoll bleibt. Die zweite Messe feiern wir bei Tagesanbruch in der Frühe, weil die Geburt aus der Mutter für uns Menschen zwar erkennbar, aber dennoch mit einem gewissen Schleier verhüllt ist. Wer kann den Riemen lösen von seinen Schuhen, Johannes 1,27? Wer kann das Geheimnis seiner Menschwerdung ergründen? Die dritte Messe feiern wir am hellen Tage, weil wir am Tage der Ewigkeit, wenn alles dunkel vorüber ist, klar die Geburt Jesu Christi aus dem Vater und aus der Mutter erkennen werden. Dann werden wir den, der alles erkennt, erkennen, weil wir ihn Aug in Aug sehen und wir werden sein, wie er ist. Das ist diese schöne Stelle 1. Johannes 3,2. Wo es da heißt, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, diese Wirklichkeit, die da auf uns zukommt, mein Lieben, ist so schön. Dann geht er weiter. Nach der Geburt geht es zur Kindheit Jesu, beziehungsweise ja noch, naja, eigentlich als Säugling. Das heißt dann da im Kommentar zu Lukas 2,12, ihr werdet ein unmündiges Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und dieses unmündige Kind, da bringt er einen Vergleich, da kann man auch nur staunen, da sagt er: Mit diesem Merkmal hat der Vater seinen Sohn bezeichnet und in die Welt gesandt. Mit diesem Merkmal sollt auch ihr euch bezeichnen. Ihr werdet, sagt er, ein unmündiges Kind finden. Das Kind, das seinen Mund nicht auftut. Wahrlich, er tat seinen Mund nicht auf, da er nicht nur vor dem Scherer, sage ich, sondern sogar vor dem Scherer der Mörder verstummt und seinen Mund nicht auftat vor ihnen. Ihr werdet also ein unmündiges Kind finden. Wahrlich, er tut seinen Mund nicht auf, da er jetzt schweigt und Nachsicht übt mit den Sünden der Menschen. Weisheit 11,24. Und weil er nicht straft, glauben die Sünder, er sehe sie nicht. Deshalb beklagt sich der Herr durch den Mund des Jesaja 57,11. Du hast betrogen und bist treulos geworden, hast meiner nicht gedacht, weil ich schwieg und gleichsam nichts sah, hast du meiner vergessen. Aber ich will verkünden, wie es um deine Gerechtigkeit steht, und dir vergelten nach deinen Werken. Von diesen Werken, fügt er hinzu, sie werden dir nichts nützen. Ihr werdet also ein unmündiges Kind finden, das seinen Mund nicht auftut. Ach, wohin ich mich auch wende, ich finde keinen, der seinen Mund nicht auftut. Wohl aber finde ich Menschen, die schimpfen, verleumden, klagen und schmeicheln. Und du sagst, ihr werdet ein Kind finden, das seinen Mund nicht auftut? Ich finde nur Menschen, die ihren Mund auftun. Am Himmel gar vergreift sich schon ihr Mund, und ihre Zunge streift umher auf Erden, Psalm 72,9, indem sie den Gerechten mit Lästerreden nicht verschonen, noch den Sünder. Ich finde lauter Menschen, die den Mund auftun, die das Gute schlecht und das Schlechte gut nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis, die Bitteres zum Süßen und Süßes zum Bitteren machen, Jesaja 5,20. Ja, wie er das hineinnimmt ineinander, vom unmündigen Kind und Jesaja, das ist schon erstaunlich. Ein weiteres Beispiel, da bringt er uns die Jakobsleiter. Jakobsleiter, Genesis 28,12. Da sagt er, Jakob sah die Leiter, auf der du hinaufsteigen kannst zum Berge Tabor. Beachte, diese Leiter hat zwei Holme und sechs Sprossen zum Steigen. Die beiden Holme sind ein Bild für die Gottheit und Menschheit Christi. Die sechs Sprossen aber für seine Demut und Armut, seine Weisheit und Barmherzigkeit, seine Geduld und seinen Gehorsam. Diese sechs Stufen, Demut, Armut, Weisheit, Barmherzigkeit, Geduld und Gehorsam. Demütig war er, als er unsere menschliche Natur annahm, weil er huldvoll herabsah auf seine niedrige Magd, Lukas 1,48. Arm, als er geboren ward, weil seine Mutter nach der Geburt nichts hatte, wohin sie sein Haupt legen konnte, Matthäus 8,20. Es sei denn, dass sie ihn in Windeln wickelte und eine Krippe legte, Lukas 2,7. Weise, als er predigte, denn er begann zu tun und zu lehren, Apostelgeschichte 1,1. Barmherzig, als er die Sünder in Güte aufnahm, weil er sagte, Matthäus 9,12, ich bin gekommen, nicht die Gerechten, sondern die Sünder zur Buße zu rufen. Geduldig, als man ihn geißelte, anspie und schlug, so dass er selbst durch den Propheten Jesaja 50,7 sagen konnte, ich mache mich hart wie einen Kiesel, weil der Kiesel, wenn man ihn schlägt, nicht zurückschlägt und keinen Laut gibt gegen den, der ihn trifft, und weil in gleicher Weise auch Christus, da er gescholten wurde, nicht widerschallt und, da er litt, nicht drohte, 1 Petrus 2,23. Gehorsam aber war er bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze, Philipper 2,8. Diese Leiter berührte die Erde, als er predigte und Wunder wirkte, den Himmel aber berührte sie, wenn er, wie Lukas 11,12 berichtet, die Nacht im Gebete zubrachte. Schaut, die Leiter ist aufgerichtet. Warum wollt ihr nicht hinansteigen? Warum kriecht ihr mit Händen und Füßen auf der Erde? Steigt doch hinauf, ihr Engel, ihr Prälaten der Kirche, ihr Gläubigen Jesu Christi. Steigt hinauf, sage ich euch, und schaut, wie gut der Herr ist. Psalm 33,9. Dann steigt hinab, um zu helfen und zu raten, denn euer Nächster bedarf der Hilfe. Wollt ihr sonst wie hinansteigen, so wisset, vor euch gähnt der Abgrund. Ihr Unverständigen, ich sage nicht, wie schwer fällt es euch zu glauben, Lukas 24,25. Denn ihr glaubt und selbst der Teufel glaubt, sondern wie hart und steinern ist euer Herz, um zu handeln. Glaubt ihr, ihr könntet sonst wie hinansteigen zum Berg Tabor, zur Ruhe im Lichte, zur Herrlichkeit und Seligkeit des Himmels, als auf der Leiter der Demut, Armut und des Leidens Christi? Wahrhaftig, es kann nicht sein, hat doch der Herr gesagt, Matthäus 16, 24, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist auch nochmal wert, in Ruhe nachzulesen, meine Lieben. Diese Jakobsleiter mit den zwei Holmen der Gottheit und Menschheit Christi und den sechs Sprossen, Demut, Armut, Weisheit, Barmherzigkeit, Geduld und Gehorsam. Das ist auch Material für eine ganze Stunde der Meditation und Betrachtung. Und dann kommt etwas so Staunenswertes, auch für mich schon wieder, weil nämlich, Sie kennen das ja von Franz von Sales, den ich davon immer berichte, wie er den Willen auf Willen und Verstand, Licht und Wärme, ne, diese beiden Eigenschaften der Sonne, und das finde ich jetzt schon wieder bei Antonius, da sagt er, gleich der Sonne spendet Christus durch seine Geburt Licht, durch seine Predigt Wärme, durch seine Wundertaten Glut, da sie ihn als Gott bezeugen, und durch sein Leiden Abendkühle, da er sich dem Vater als Opferlamm darbringt und in seinem Tode untergeht. Geht diese Sonne über einem Sünder auf, dann spendet sie gleichfalls Licht, damit er seine Sünden erkennt, Wärme, damit er sie bereut, Glut, damit er sie sühnt, Linderung, damit er seine Leidenschaften abtötet. Ja, das ist schon einfach wunderschön, was er da uns sagt. Dann ist auch etwas ganz Kostbares, wie Jesus nämlich betet, wie Jesus für uns betet. Er sagt da, bei der Erschaffung der Welt sehen wir Jesus Christus als den Herrn, und beim strengen Endgericht werden wir ihn wiederum als den Herrn sehen, denn als Richter wird er dann einem jeden geben, was recht ist. In der Zeit zwischen Erschaffung der Welt und dem jüngsten Gericht jedoch erscheint er als Wächter in der Nacht, Jesaja 21, 11. Der Herr nahm ja Knechtsgestalt an, um über seine Knechte zu wachen, Philipper 2, 7. Darum sagt Lukas 6, 12 von ihm, er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als Wächter in der Nacht verbrachte er die ganze Nacht im Gebete, nicht für sich, sondern für seine Geschöpfe, zu deren Erlösung er auf die Erde gekommen war. Als Wächter in der Nacht sehen wir ihn auch in seinem Leiden, wie Lukas 22, 41 berichtet. Er entfernte sich von ihnen einen Steinwurf weit und betete auf den Knien. Allein betete er für alle, wie er auch allein für alle leiden wollte. Was für Gedanken. Und dann Jesus, wo er dann eben kämpft. Es geht dann da ein Kommentar zu Lukas 11, 14. Dieses, wenn einer den Hof bewacht und es kommt ein Stärkerer, dass er ihm das wegnimmt. Dann sagt er da, der Hof des Teufels war vor der Ankunft Christi die ganze Welt, zwar nicht durch Gottes Schöpferwillen, sondern durch der Menschen Übertretung. Mit Gottes Zulassung bekam der Teufel wegen ihres Ungehorsams auch deren Nachkommen in seine Macht. So war sein ganzer Besitz in Sicherheit, da weder Moses, Elia, Jeremias noch auch ein anderer von den Vätern des alten Bundes aus diesem Hofe ihn vertreiben konnten. Von königlichem Thron, aus des Vaters Schoß, kam daher der tapfere Streiter, Weisheit 18, 15. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt, so nimmt er ihm seine ganze Waffenrüstung, auf die er baute, und verteilt seine Beute. Jesus Christus ist jener Stärkere, und von seiner Waffenrüstung sagt Jesaja 59, 17, er zog Gerechtigkeit als Panzer an. Der Panzer Jesu Christi war die Gerechtigkeit. Durch sie hat er mit vollem Recht den Teufel auf seinem Hof vertrieben, den er in Sicherheit besaß. Mit Recht ging Adam samt allen Adamskinder ihm verloren, auf die er Recht zu haben schien, vergriff sich seine Hand doch auch an Christus, an dem er keinen Teil besaß. Wer das ihm anvertraute Recht missbraucht, verliert sein Recht verdientermaßen. Ja, auch interessant, dass wir da gar nicht auf uns schauen in diesem Gleichnis Lukas 11, sondern das schauen Christus und der Böse. Ganz interessant. Und dann zum Abschluss noch, wo es um die Auferstehung geht und um den Frieden, dann sagte Antonius uns Folgendes. Er zeigt uns seine Hände und seine Seite und spricht, seht, wie meine Hände, die euch erschaffen haben, von Nägeln durchbohrt sind. Seht, wie meine Seite, aus der ihr Gläubigen als meine Kirche gebildet wurdet, wie einst Eva aus der Seite Adams von der Lanze geöffnet ist, um euch das Paradieses Tor zu öffnen, das der Cherub mit flammendem Schwert bewacht. Die Kraft des Blutes, das aus Christi Seite floss, hat den Engel entfernt und seinem Schwerte die Schärfe genommen. Und das Wasser, das aus ihr floss, hat das Feuer des Schwertes gelöscht. Schlagt mich doch nicht von Neuem ans Kreuz. Tretet doch nicht das Blut des Bundes, in dem ihr geheiligt wurdet, mit Füßen. Tut dem Geist der Gnade nicht Schmerzen an, Hebräer 10, 29. Und dieses, der Herr spricht bei Jesaja 49, 17, in meine Hände habe ich dich geschrieben. Man hat zum Schreiben dreierlei nötig, Schreibstoff, Tinte und Feder. Jetzt kommt der Vergleich. Christi Hände bildeten gleichsam den Schreibstoff, sein Blut, die Tinte, die Nägel, die Feder. Christus schrieb uns aber in seine Hände aus einem dreifachen Grunde. Erstens wollte er dem Vater seine Wunden, die er für uns auf sich genommen, zeigen und ihn dadurch barmherzig stimmen. Ferner wollte er uns nie vergessen. Darum sagt er durch den Mund des Jesaja, vergisst wohl eine Frau ihr Kindlein? Erbarmt sie sich nicht der Frucht ihres Leibes? Und vergesse sie es auch, ich vergesse dich nicht, denn siehe, in meine Hände habe ich dich geschrieben. Endlich schrieb er in seine Hände, welche Tugenden wir haben und wem wir glauben sollen. Sei also nicht ungläubig, mein Christ, sondern gläubig, Johannes 20, 28. Ist das nicht kostbar? In seine Hände habe ich dich geschrieben, mit der Feder der Nägel, seine Wunden, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und zum Schluss, Kommentar zu Johannes 20, im heutigen Evangelium lesen wir, dreimal Friede sei mit euch, wegen des dreifachen Friedens, den Christus wieder zurückgegeben hat. Friede zwischen Gott und Mensch, da er in seinem Blute den Menschen mit Gott, dem Vater, versöhnt. Friede zwischen Engel und Mensch, da er unsere Menschennatur annahm und sie über die Chöre der Engel erhöhte. Und Friede endlich zwischen Mensch und Mensch, da er als Eckstein Juden und Heiden miteinander verband. 1 Petrus 2,6. Soweit, meine Lieben, ein Auszug aus dem Reichtum der Schriften des heiligen Antonius, der Lehre des Evangeliums. Ich wünsche mir an diesem Tag, Sie wieder eine ganz neue Sehnsucht bekommen, eben nach dem Evangelium, nach dieser Schrift, nach dieser Wirklichkeit, nach dieser Liebe, die dort verborgen ist. Suchen wir und strecken wir uns aus nach dieser Liebe und bitten wir den Antonius, dass er uns helfen möge, hineinzukommen in die Entfaltung unserer je eigenen Berufung. Und dazu segne euch auf die Fürsprache des heiligen Antonius, der lieben Mutter Gottes und aller heiligen Engel und heiligen der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb,
uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Heute geht es um Antonius von Padua, Lehrer des Evangeliums. Das Lied, das Sie gerade gehört haben, war ein Text von Ihnen, ein Gebet an die Gottesmutter Maria. Jetzt sind die Leitungen voll. Wir beginnen mit Dominik aus Hörstein. Grüß Gott, Dominik.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Hallo, Dominik.
Auch grüß Gott an die ganze Hörergemeinschaft. Ich möchte mich bedanken für diesen sehr interessanten Vortrag. Diesen interessanten Impulse von dem heiligen Antonius von Padua und von dem heiligen Vater über den heiligen Antonius. Mhm. Ich bin also sehr mit dem heiligen Antonius verbunden. Wir haben hier bei uns in der Pfarrkirche eine Figur und auch in einer kleinen Kapelle, wo ich auch immer Antonius-Gebetsstunden halten darf.
Schön.
Wo auch schon eine Reliquie des heiligen Antonius da war, uns gesegnet hat. Bis vor kurzem war bei uns ein Kapuzinerkloster in der Nähe. Die haben eine Antonius-Reliquie gehabt und jeden Dienstag dann auch Antonius-Messe mit Segen. Und dann durfte ich, wie es der Herr möchte, als Jahresheiligen für 2010 den heiligen Antonius von Padua ziehen.
Oh, gut. Schön, gratuliere.
Also er ist so ein lieber Heiliger, der auch so dem Jesukind, der wird immer mit dem lieben Jesukind und mit der Bibel dargestellt, von dem man wirklich viel lernen kann und auf dem er sich auch wirklich im Gebet, wenn es der Herr will, verlassen kann. Und das durfte ich halt schon spüren und bin auch sehr dankbar, dass ich so viel und jetzt auch so viel mehr noch über den heiligen Antonius erfahren durfte.
Gut. Du Dominik, viel Freude mit dem Antonius und ich wünsche dir auch, schau es dir selber an. Lass dich von ihm bei der Hand nehmen in deinem Gebetsleben. Dass er sagt, du Dominik, darf ich dir mal zeigen, was ich alles gesehen habe? Und dann lass dich ziehen. Und dass du dann eben wirklich dann Jesus selber spürst und siehst in deinem Beten, in deiner Liebe, aufgrund deiner Liebe. Und dann schaust du dir das alles selber an. Okay?
Jawohl. Vielen Dank und auch weiterhin noch Gottes Segen.
Danke, dir auch.
Wiederhören.
Wiederhören. Es geht nach Bad Breisig zu Frau Konrad. Grüß Gott. Hallo?
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe nur eine Frage. Ich habe jetzt nur die letzten 15 bis 20 Minuten gehört und wusste auch nicht, dass das alles vom Antonius ist.
Alles.
Und da habe ich gehört, wir sind in die Hand Gottes geschrieben.
Ja, genau.
Und jetzt hat er das aber so gesagt, in die Hand Jesu. Und ich habe früher immer geglaubt, in die Hand des Vaters.
Ja, das ist okay. Das können Sie ja so und so deuten. Eben wenn wir jetzt ganz bewusst jetzt von den Nägeln ausgeben gehen, dann ist klar, dann ist es ja die Menschheit Jesu. Aber Jesus ist ja Gott und Mensch. Ne? Und wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Die kann man ja gar nicht trennen. Also sind sie schon in seiner Hand geschrieben. Ja, noch mehr in seinem Herz.
Wissen tun muss man schon, glaube ich. Denn Jesus hat doch gesagt, wann die Zeit ist, wann wir sterben, das bestimmt Gott, der Vater.
Der Vater, aber er ist ja selber Gott. Das hat er ja dann praktisch als Gott, also als Menschensohn gesagt. Als Menschensohn weiß er das nicht, aber als Gott ja.
Gut, danke schön, dass Sie angerufen haben. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, die ich gerne noch mit hineinnehmen möchte. Ihnen alles Gute nach Bad Breisig. Frau Fechler aus Ankommen, Sie sind auch an der Reihe. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, Frau Kuhl und grüß Gott. Herr Pfarrer, wir haben uns mal getroffen in Essen beim Kabellegen da. Mikrofone aufstellen, ne? Beim Florian. Dankeschön für den Vortrag. Wo Sie das entnommen haben, was er selber geschrieben hat.
Ja.
Das hinterlegen wir mal. Muss ja schon uralt sein. Ist eine neue Auflage dann übersetzt? Hat er Lateinisch oder Italienisch? Oder
wie hat er das? Deutsch, 1985 in Deutschland.
85 und das heißt dann die Schriften?
Genau, aus den franziskanischen Quellen. Also wir werden es hinterlegen im Lehrer des Evangeliums heißt das.
Mhm.
Ne? Franziskanische Quellenschriften Band 4.
Ja, mit dem Kreuz sieht man ihn ja seltener abgebildet. Mehr mit dem Jesuskind, ne? Auf dem Arm. Ich habe ja auch einen, den schleppe ich immer jede Woche jahrelang ins Altenheim mit der Figur. Wir haben auch eine, ja? Oder haben sie in der Kapelle? Ja, überall eigentlich. Da haben wir auch oft mit dem Brot für die Armen, ja? Das ist ja auch ein wichtiges Kapitel bei ihm. Ja, dann und Marienliebe, das ist, wie sieht es mit deiner Marienverehrung aus? Sie haben ja gerade das Lied noch gespielt, wo das, es war ein Gebet, Mariengebet, ne?
Genau.
Ja.
Steht das auch da irgendwo drin, war die Verehrung zu Maria?
Ja, natürlich. Aber heute einfach wirklich nur vom Leben von Jesus nehmen wollen.
Ja, und es ist vor allen Dingen, dass er so, die meisten Menschen denken, ja, er wäre so der beim Suchen hilft. Hilft und das tut er ja auch. Da könnte ich ja schon Geschichten schreiben, muss ich sagen. Da habe ich ihn sehr nötig, aber dass er eben so ein Gelehrter war, so einer weiß, die Weisheit wirklich.
Genau das. Das war uns heute wichtig.
Ja, das war schon wichtig. Ein Dankeschön
alles
dem heiligen Antonius und Ihnen.
Ja, genau.
Danke. Ja. Pfarrer May, möchten Sie noch ein Schlusswort
Sehr gerne. Ich möchte wirklich einmal da nochmal, was jetzt gerade die Hörerin sagte, eben nochmal bewusst machen, eben, dass er aufgrund des Betens und aufgrund der Liebe, dieser in dieser Weisheit war, in dieser Lehrer war, dieser Prediger war, eben weil er diesem Beten gefolgt ist. Und ich möchte gerne, dass wir das alle auch umsetzen, dass wir ins Gebet gehen, dass wir auch der Sehnsucht unseres Herzens folgen, dass wir der Liebe folgen. Und dass wir so immer mehr selber hineingewandelt werden in die Liebe selbst, aber jeder in seiner eigenen Berufung und jeder ganz in die Entfaltung seiner eigenen Berufung. Dann haben wir eine Vielfalt der Menschenherzen, wie wir es uns gar nicht schöner vorstellen können. Und dazu möchte ich Ihnen den Segen geben. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der Himmelsmutter und heute besonders des heiligen Antonius und aller heiligen Engel und Heiligen in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kindelieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen.
Amen.
Danke, alles Gute nach Langenfeld.
Danke Ihnen auch.
Danke, auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.
Spiritum Domini, habere Spiritum Domini, habere Spiritum Domini. Und sie sollen achten, dass sie über alles müssen sicher sehnen, den Geist des Herrn zu haben und sein heiliges Wirken. Alle Zeit zu beten zu ihm mit reinem Herzen. Habere Spiritum Domini, habere Spiritum Domini, habere Spiritum Domini, habere Spiritum Domini. Demut und Geduld in Krankheit und Verfolgung, jede noch zu lieben, die uns so verfolgen und beschimpfen und schmähen. Denn so sagt der Herr, heute Feinde sollt ihr lieben. Habere Spiritum Domini, habere Spiritum Domini, habere Spiritum Domini. Habere Spiritum Domini. Bietet auf für
jeden. 15 Uhr ist es, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Wir beten jetzt den Barmherzigkeitsrosenkranz. Sie können mitbeten, wenn Sie möchten. 089 517 008 008.